Dom.
Show them that, yeah.
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Das ist ein Podcast auf dasabenteuerleben.de.
Guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Abenteuer Rhetorik. Mein Name ist Stefan Gößler und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind.
Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Eva Riesemann. Schön, dass wir es endlich wieder ins Studio schaffen. Jetzt, wo das neue Hörbuch verschickt wurde und die heimlichen Verführer auch schon im Handel sind.
Ja, das ist gut angelaufen und ich freue mich über die ersten tollen Feedbacks. Wir haben viel in dieses Hörbuch gesteckt und es ist schön, dass es so gut ankommt.
Naja, was Rhetorik und Fragetechniken anbelangt, hast du halt schon ein echtes Talent.
Talent? Ich weiß nicht. Ich finde, mit Talent hat das nichts zu tun. Außerdem halte ich nichts von der Talente-Lüge.
Talente-Lüge? Was ist denn das?
Na schau, dann nehmen wir das gleiche heutiges Thema. Herzlich willkommen zur Talente-Lüge.
Das ist ja spannend. Wieso Talente-Lüge? Ich meine, manche Menschen haben ein Talent für etwas. Das ist ja gut so.
Das mit den Talenten ist eine haarige Sache. Wir lieben es, wenn jemand meint, wir wären talentiert. Und wenn jemand etwas viel besser kann als wir, sagen wir auch rasch, der hat ein Talent dafür.
Ja, das ist aber auch so. Manche haben ein Talent, zum Beispiel für Mathematik. Denen fällt in der Schule das Fach von Anfang an leichter.
Wie soll ich mir das vorstellen? Hat der mit Talent zwei Gehirnwindungen mehr oder wurde dir mit göttlicher Hand ein Taschenrechner implantiert?
Nun, wenn du das Göttliche ansprichst, kommt der Begriff Talent nicht aus der Bibel?
Genau, aus der Parabel der anvertrauten Talente. Ein Händler musste das Land verlassen und gab seinen Dienern Talente, die damalige Währung. Die ersten beiden vermehrten die Talente, der dritte vergrub sie, um sie bloß nicht zu verlieren. Als der Herr zurückkehrte, lobte er jene, die die Talente nutzten und strafte den, der sie vergrub.
Von dort kommt ja auch der Spruch, wer hat, dem wird gegeben. Weil das vergrabene Talent dann jenem Diener überlassen wurde, der am erfolgreichsten war.
Auf Neudeutsch also jenem mit der höchsten Rendite.
Stimmt. Und siehst du, der Herr, also Gott, vergibt Talente und es ist unsere Pflicht, sie nicht zu begraben.
Eva, die Bibeltreue, dass ich das mal sagen darf. Aber du hast natürlich recht. Dieser Passus verlangt vom Menschen, dass er voranstrebt und seine Fähigkeiten einsetzt und erweitert.
Was ist also nun mit der Talente-Lüge?
Ganz einfach. Genau das machen wir nicht, wenn wir uns auf Talente ausreden.
Du meinst, wenn jemand sagt, der hat tollen Erfolg, kein Wunder, der ist halt talentiert?
Stimmt. Dann spricht sich dieser Mensch die Verantwortung für den eigenen Erfolg zum Teil ab und eben einer besonderen Begabung zu. Wer so argumentiert,
nimmt sich aus der Verantwortung und belügt sich selbst. Darauf willst du hinaus, oder?
Eben. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Idee, jemand wäre talentiert, endet im Mittelmaß aller.
Im Mittelmaß? Wie meinst du das?
Nun, du weißt, was das Gegenteil von Erfolg ist.
Misserfolg?
Nein. An Misserfolgen kann man lernen und aus dem Gelernten dann Erfolge machen. Das Gegenteil von Erfolg ist Mittelmaß.
Das Gegenteil von Erfolg ist Mittelmaß, also durchschnittlich zu sein.
Und wenn wir uns auf Talente ausreden und dem anderen einreden, er wäre eben talentiert, wie motiviert, glaubst du, sind wir dann analytisch die eigenen Leistungen zu hinterfragen und eben auch systematisch zu verbessern?
Na gar nicht. Wenn ich talentiert bin, dann bin ich ja talentiert. Da gibt's nichts mehr zu verbessern.
Eben. Und deswegen sage ich, die Talente-Lüge endet im Mittelmaß und das ist das Gegenteil von Erfolg. Mit der Talente-Lüge ist kein Blumentopf zu gewinnen.
Sprichwort des Monats.
Kein Blumentopf zu gewinnen. Okay, das ist mal interessant. Weißt du, wie wir in Österreich dazu sagen? Da hast du kein Label.
Na, du bist ja heute dogmatisch unterwegs. Aber dann verrate mir doch mal, wie es Schüler gibt, die zum Beispiel in Mathe besonders gut sind, eben talentiert.
Die gibt es. Und ich hatte so einen in der Schule. Der war in Mathe unschlagbar. Oft spielten wir in der Klasse so ein Spiel, bei dem der gewann, der am raschesten multiplizierte. Und unser Felix, so hieß der Bub, gewann immer.
Und was ist da Schlechtes dran?
Schlecht ist gar nichts dran. Ich traf ihn dann einige Jahre später wieder. Er war in ein tolles Gymnasium geschickt worden. Und ich war mir todsicher, der wird richtig erfolgreich.
Und wurde er das?
Nein, er fiel durch. Er konnte mit den anderen Schülern nicht mithalten. Und weißt du, welchen Gegenstand er völlig versagte?
Sag bloß.
Genau, in Mathe.
Und wie willst du das erklären? Oh, warte mal. Ich denke mal laut. Einstein sagte doch mal, die Schule würde kein Wissen vermitteln, sondern Denkwissen.
Ja, und?
Wenn jemand die ersten Jahre sich seiner Talente sicher ist, dann lernt er genau das nicht. Die Strategie, mathematische Themen zu lösen.
Genau. Und das geht so lange gut, solange die mathematischen Probleme, die er zu lösen hat, dem gleichen Muster entsprechen. Doch in der neuen Schule
gab es andere Probleme. An die hätte er anders herangehen müssen. Und dafür fehlt ihm die Lernstrategie.
Da hast du völlig recht, Eva.
Und was heißt das nun für jemanden im normalen Alltag?
Schau, letztens hatte ich eine Seminarteilnehmer mit genau dem gleichen Problem. Jahrelang war er ein Spitzenverkäufer. Er hatte seine Stammkunden, er schaffte seine Umsätze und Verkaufsausbildung hat er gar keine. Er war eben talentiert. Doch vor einigen Jahren drehte sich der Markt. Neue Anbieter kamen hinzu und die Firma wechselte von einem Produktverkauf an technische Umsetzer zu einem Lösungsverkauf, der sich an den wirtschaftlichen Entscheider richtete.
Und wie kam er damit zurecht?
Gar nicht. Durch die Talentelüge war er ja überzeugt, dass ihm der Erfolg zustünde. Der Fehler müsse also woanders zu suchen sein. Er blockierte sämtliche Änderungswünsche und die Idee, dass es so etwas wie eine andere Verkaufsstrategie gäbe, lehnte er kategorisch ab.
Na klar, nachdem er bisher immer Erfolg hatte, wähnte er sich im Recht. Lass mich raten, einer seiner Lieblingssprüche ist bestimmt, verkaufen kann man oder nicht.
Exakt. Und das ist, was die Talentelüge in Anhängern antut. Sie übergeben die Verantwortung für den eigenen Erfolg an einen Mythos. An dem darf natürlich nicht gerüttelt werden, denn das würde sie ja dann wieder persönlich attackieren.
Ein Hinterfragen der eigenen Leistung mit dem Ziel, sie zu verbessern, wird natürlich abgelehnt.
Und damit blockiert man sich selbst.
Aber wo liegt dann deiner Meinung nach der Ursprung dieser Talente, also dieser besonderen Fähigkeit mancher Menschen?
Dafür gibt es drei Quellen. Erstens die 10.000-Stunden-Regel, zweitens die selbsterfüllende Prophezeiung und drittens Watzlawicks Phänomen vom Meer des Guten.
Watzlawicks Phänomen kenne ich. Da geht es doch darum, dass wenn ein Mensch für ein bestimmtes Problem einmal eine Lösung gefunden hat, er immer und immer wieder dieselbe Lösung anwendet. Auch wenn für Dritte längst erkennbar ist, dass das nichts bringt.
Und das ist eigentlich auch logisch. Wenn du Rückenschmerzen hast und sie gehen oft durch heiße Bäder weg, dann wird jedes Ziepen dich zuerst mal in die Wanne jagen.
Und wenn es nicht weggeht, auch gleich ein zweites Mal. Und auf das Lernen bezogen heißt das ja, dass man genau jene Themen fördert, die man grundsätzlich schon ganz gut beherrscht.
Womit wir bei mehr des Guten wären. Wem Englisch leicht fällt, der wird lieber über Englischtexte brüten, als unbeliebte andere Gegenstände zu stucken.
Vor allem, dass sie oder er ja für dieses Thema besonders viel positives Feedback bekommt, was die Lust am Lernen weiter steigert.
Die Soziologen nennen das übrigens die positive Sanktion. Dazu zählt auch das normale Lob, aber eben auch die gute Note. Die führt dazu, dass die Betroffenen diesen Gegenstand, hier also Englisch, noch lieber lernen.
Und weil du die Sprache ins Spiel bringst, da haben wir ja die selbsterfüllende Prophezeiung. Wer sprachlich geschickt ist, wäre mathematisch unbegabt.
Eine völlig unsinnige Idee, die sich aber extrem weit verbreitet hat. Es wird immer noch den Schülerinnen und Schülern vorgebetet. Und klar, wenn jemand nach einer tollen Note in Englisch an diesen Unsinn glaubt, wird ihm oder ihr das Lernen von Mathe richtig verkrault.
Ja klar, das schafft irgendwie eine gewisse Gerechtigkeit. Bist du in dem einen gut, bist du in dem anderen schlecht. Und wenn man es dem Schüler oft genug erklärt,
dann wird es eben zur selbsterfüllenden Prophezeiung.
Mehr vom Guten und die selbsterfüllende Prophezeiung. Zwei psychologische Mechanismen, die unseren Erfolg steuern. Aber was hat es mit dieser 10.000-Stunden-Regel auf sich?
Die haben britische Forscher vor einigen Jahren aufgestellt. Ihnen zufolge bedarf es ca. 10.000 Stunden an Trainingsaufwand, um in jedem beliebigen Fach zur Weltklasse zu zählen.
10.000 Stunden? Das sind 90 Minuten für 20 Jahre? Wenn also ein 5-Jähriger 20 Jahre lang 90 Minuten Klavier übt, dann ist er mit 25 ein Konzertpianist?
So die These der Forscher. Was die Talente anbelangt, so lautet die Erklärung, in frühester Kindheit haben manche Menschen eben Erfahrungen gemacht, die dann einen Vorsprung von ein paar hundert Stunden geben. Dafür bekommen sie dann besonders viel positive Rückmeldung,
entwickeln ein Meer des Guten
Und wenn sie dann noch hören, dass sie es eben richtig gut können,
dann kommt die selbsterfüllende Prophezeiung dazu. Aber glaubst du an diese 10.000-Stunden-Regel?
Glauben? Nein, ist doch nichts zum Glauben. Da wurde schon weiter geforscht und man hat natürlich entdeckt, dass es davon abhängig ist, wie kompetitiv das Fach ist. Konzertpianist wirst du mit 10.000 Stunden nicht mehr. Da reden wir oft schon vom Doppelten. Dafür wurde in einer Umfrage festgestellt, dass zum Beispiel bei Meisterschaften für Zahlenmärkten im Vorjahr offenbar gut 1.000 Stunden reichten, um ins Finale der WM zu kommen.
Okay, aber was sagt uns diese Regel dann konkret?
Dass der Weg zur Exzellenz einfach und klar ist. Um richtig hervorragend zu werden, müssen wir einen Plan skizzieren, der über mehrere Jahre geht. Darin soll neben dem Sammeln von Erfahrungen das analytische Hinterfragen der eigenen Leistungen vorkommen, vor allem der eigenen Erfolge.
Der Erfolge? Aber nicht, um sie klein zu reden, oder?
Nein, sondern um zu erkennen, was hat mich erfolgreich gemacht und wie kann ich das wiederholen?
Ach ja. Erfolg heißt ja auch, zu erkennen, wo die eigenen Stärken liegen und wie ich die am häufigsten einsetze.
Eben. Und wenn der Plan steht, die Erfahrungen gesammelt werden und die eigenen Leistungen analysiert werden, sei es alleine, sei es im Team oder im Training, dann muss ich mir nur noch überlegen, welche regelmäßigen Denkanstöße ich mir verschreibe. Das kann ein Training sein, man kann ein Buch lesen oder auch einfach ein Hörbuch kaufen.
Denn am Ende des Tages... Wer sich täglich nur 15 Minuten mit seinem Fortkommen beschäftigt, der addiert im Jahr faktisch schon 100 Stunden zu seiner Kompetenz. Gratuliere, mit diesem Podcast haben Sie Ihr Tagespensum schon erfüllt.
Und wir sind noch gar nicht fertig, denn wir brauchen noch dein Sprichwort des Monats.
Sprichwort des Monats.
Keinen Blumentopf gewinnen. Die Redensart? Damit ist kein Blumentopf zu gewinnen. Keinen Blumentopf gewinnen können wir zum Beispiel, wenn wir bei jemandem nichts erreichen. Vielleicht meint die Redewendung, dass ein auch noch so schöner Blumentopf, im Gegensatz zum üppigen Blumenstrauß, meist doch eher bescheiden wirkt. Einerseits die etwas unwahrscheinlichere ist folgende Theorie. Die Redensart wurde erst in jüngerer Zeit aus England übernommen. Sie lässt sich auf ein stattgefundenes Preisausschreiben eines großen Kaufhauses in London zurückführen. Wer keinen der Hauptgewinne zog, dem wurde als Trostpreis ein Blumentopf versprochen. Es nahmen so viele Menschen daran teil, dass schließlich keine Töpfe mehr übrig waren. Also war hier kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Andererseits eine etwas blutigere Abstammung, bei der es gar nicht um Blumen, Töpfe oder Blumentöpfe geht. Vielmehr leitet sich das Sprichwort von den althochdeutschen Wörtern bluten und Opfer ab, was so viel bedeutet wie ein Blutopfer bringen. Genauer gesagt sogar mit dem eigenen Blut. Die ursprüngliche Bedeutung war also, dass man auch dann nicht mehr gewinnen kann, wenn man einschneidende persönliche Opfer bringt. Opfern Sie zu Ostern also bitte nicht die eigene Blutsverwandtschaft. Damit gewinnen Sie keinen Blumentopf.
Das war echt spannend. Damit kommen wir für heute zum Ende.
Mein Name ist Eva Riesemann. Wenn Sie Ihre Kompetenz noch weiter vertiefen wollen, Sie können unser Hörbuch »Die heimlichen Verführer – Fragetechniken für Management und Vertrieb« ganz einfach bestellen. Schicken Sie uns ein E-Mail an office@methode.at und für 19,95 € schicken wir Ihnen die CD umgehend zu.
Und mein Name ist Stefan Gößler. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und einen schönen Tag.
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Weitere Infos finden Sie auf dasabenteuerleben.de und auf methode.at. Da 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 da